Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
An diesem letzten Sonntag im Juni haben wir eine ganz besondere Bibelstunde. Herzlich willkommen. Ich darf Sie gleich mehrfach herzlich willkommen heißen. Wir haben Pfarrer Schanz zu Gast und freuen uns sehr, dass er von Böblingen jetzt rübergekommen ist. Dort hat er schon Gottesdienst gehalten und wird heute Abend mit Bischof Singh noch weitermachen und wird nach dem ersten Lied etwas auch zu sich selber sagen. Deshalb kommt jetzt das erste Lied.
Zu meiner Person, ich muss zuerst ein Geständnis ablegen. Ich bin heute das erste Mal im Mutterhaus. Das geht eigentlich gar nicht, weil ich bin aufgewachsen in Wildberg, ist ja nicht so weit weg von hier. Und wenn du jetzt vorgestellt hast mit dem Bibellese, Zeit mit Gott. Hieß ja früher der Eidlinger Bibellesezettel, gell? Mit dem bin ich sozusagen aufgewachsen. Der war immer bei meiner Mutter auf dem Nachttisch. Das hat so gehört, das war feste Institution. Von daher ist Eidlingen schon immer etwas, was für mich ein Begriff ist. Und ich habe dann Theologie studiert, bin Pfarrer geworden, bin inzwischen seit 18 Jahren in Flein bei Heilbronn als Pfarrer. Die letzten 7 Jahre bin ich dann gewechselt auf die zweite Pfarrstelle in Flein mit 50% und mit den anderen 50% plus X, was so anfällt, mache ich die Geschäftsführung von Kinderheim Netanya Narsapur, christliche Mission Indien e.V., also ein riesiger Name für ein besonderes Werk. Kleinen Moment, du hast ja schon gesagt, wir feiern 50 Jahre, das ist unfassbar, dass wir mit unseren Geschwistern in Indien unterwegs sind und wir freuen uns besonders heute Nachmittag, heute Abend, dass Bischof Singh unter uns ist und auch hier heute Abend berichten wird. Das werden wir zu zweit dann machen. Jetzt zuerst mal die Bibelstunde. Genau, also für meine Kinder war auch Eidlingen immer Pflicht. Die kamen dann immer Montagabends, Dienstagvormittags völlig fertig an, aber total glücklich vom Eidlinger Pfingstjugendtreffen. Von daher, das ist, was mich mit Eidlingen verbindet und ich freue mich, jetzt endlich mal direkt hier sein zu können und die Bibelstunde mit Ihnen zu haben. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, du bist der König der Könige, du bist der Herr aller Herren. Und wir sind dir nicht zu klein, sondern du kommst zu uns. Das erstaunt uns, das macht uns froh, das macht uns dankbar. Und deshalb wollen wir auch zu dir kommen. Hilf uns, dein Wort zu verstehen, uns hinein zu vertiefen in deine Gegenwart. Sei du jetzt mitten unter uns. Segne uns durch dein Wort und schließe uns zusammen als deine Gemeinde. Amen. Es war die Frage, was nimmt man als Text für eine Bibelstunde? Und ich habe dann einen Abschnitt herausgesucht, der mich gerade persönlich auch sehr beschäftigt und immer wieder neu umtreibt und der vielleicht nicht so geläufig ist, aber ich möchte nicht nur, es geht nur um ein paar kleine Worte. Ich sage sie gleich, diese Worte heißen, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Nationen. Mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Nationen. Ich denke, etliche von Ihnen wissen, in welchem Zusammenhang das Jesus auch gesagt hat. Aber er hat es ja nicht selber erfunden, dieses Wort, sondern er hat es zitiert aus dem Alten Testament. Aus dem Buch des Propheten Jesaja, dort in den hinteren Kapiteln, wo es dann öfters auch um Verheißungen, um große Perspektiven für das Volk Israel geht und auch darüber hinaus, was im Alten Testament ja nicht selbstverständlich ist, dass die Perspektive auch nicht nur für das Volk Israel gilt, sondern auch über die Grenzen dieses Volkes hinausgeht. Und deshalb möchte ich diesen Vers, Jesaja 56, Vers 7, in seinem Zusammenhang vorlesen. Dort sagt Gott, so spricht der Herr, wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Wohl dem Menschen, der dies tut und dem Menschenkind, das daran festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich scheiden von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Diesen letzten kleinen Satz hat Jesus zitiert in Jerusalem im Tempel. Genau an dem Platz, an dem, für den das auch ursprünglich gesagt worden ist, dieser Satz. Mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Nationen. Das wird in allen Evangelien zitiert, aber das Problem ist, an dieser Stelle in den Evangelien gehen diese Worte ein bisschen unter. Und ich muss zugeben, für mich waren die auch immer so ein bisschen nebenher, denn diese Szene, in denen diese Worte gesprochen werden, das ist natürlich eine gewaltige Szene. Eine der wenigen Szenen, wo Jesus richtig zornig und ärgerlich wird, wo es sogar heißt, dass er sich eine Geißel gemacht hat und diese ganzen Tische der Händler, wo sie Geld gewechselt haben, wo sie Tauben verkauft haben, wo sie alles Mögliche umgesetzt haben, ihren Kommerz gemacht haben, die hat er umgeworfen, hat sie rausgeschmissen aus dem Tempel. Und ich schätze, es war ein fürchterliches Durcheinander, das da angefangen hat. Spätestens als er die Münzen von den Tischen geworfen hat, haben sie alle draufgestürzt. Und es ist klar, wenn man einen Jesus-Film dreht, dann ist es eine sehr, sehr dankbare Szene. Da ist richtig was los. Manchmal führt Jesus einfach nur Gespräche mit einer Frau am Brunnen. Das ist nicht so einfach für Regisseure, das spannend umzusetzen. Aber so eine Szene, da geht natürlich was. Kein Wunder, wenn dann dieses "Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht" viel stärker rauskommt als "Mein Haus soll ein Bethaus heißen". Aber das sagt Jesus. Er nimmt einen Stock, er schmeißt sie raus, er geißelt diesen Missbrauch des Tempels, aber er will letztlich nicht seinem Zorn zu viel Raum lassen. Denn viel wichtiger als "Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht und ich schmeiße euch raus" ist für ihn: Was soll eigentlich hier dieses Haus sein? Warum ist es so kostbar, dieses spezielle Haus in Jerusalem zu haben, dieses Bethaus? Das ist für ihn viel wichtiger. Warum steht dieses Haus da? Denn Jesus hat ein Bild vor Augen, was dieses Haus sein soll, und das hat er genau aus dieser Stelle des Propheten Jesaja. Und es ist auch nicht zum ersten Mal, dass Jesus im Tempel ist und dahin kommen will, um seinem Vater nahe zu sein. Wir hören das im Lukas-Evangelium, dass er schon mit 12 Jahren, wahrscheinlich ist er vorher schon immer wieder mit seinen Eltern nach Jerusalem gepilgert. Das ist normal, das tut man zu den Hauptfesten, Passafest, Laubhüttenfest oder Wochenfest, dass man dann zusammen mit der ganzen Dorfgemeinschaft, alle, die laufen können, gehen hin nach Jerusalem. Und sie haben ihn mitgenommen und nicht wieder nach Hause genommen. Und wo war er? In dem Haus seines Vaters, in dem Bethaus. Und als sie ihn suchen, sagt er: Wo ist das Problem? Das ist mein Haus. Das ist das Haus meines Vaters. Hier bin ich zu Hause. Ihr hättet mich gar nicht groß suchen müssen. Ihr hättet wissen können, dass ich hier bin. Natürlich, da muss ich sein. Da gehöre ich hin. Das ist das Haus meines Vaters. Also, mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker, ist schon ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, aber Jesus identifiziert sich sehr, sehr stark und sehr persönlich genau damit. Mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Es ist mein Haus, es ist ein Haus des Gebetes und es ist ein Haus des Gebetes für alle Nationen. Ich habe das schon oft gelesen, aber jetzt gerade geht mir dieser Satz immer wieder neu auf. Seit 7 Jahren habe ich das Privileg, dass ich mindestens 2-mal im Jahr, wenn nicht gerade Corona ist, nach Indien reisen darf und dort Zeit verbringen darf. Ich war schon 17 Mal in Indien, das Taj Mahal habe ich noch nicht gesehen. Das interessiert mich aber auch gar nicht so sehr. Denn wenn ich die Möglichkeit habe, Gemeinschaft zu haben mit unseren Geschwistern von der Netanya-Kirche, brauche ich keinen alten Bau, der irgendwie schön aussieht, sondern ich sehe da lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Und deshalb, wenn es darum geht, mein Haus soll ein Bethaus heißen, da macht die Begegnung der Netanya-Kirche etwas mit mir. Da ändert sich etwas in mir, denn ich merke, das Herz dieser Kirche schlägt für Jesus. Sie führen Jesus im Mund und sie haben Jesus im Herzen. Wir werden heute Abend auch ein bisschen Videos sehen von dem, wie sie singen, wie sie tanzen. Und in den Liedern sagen sie immer wieder, Wandanam Jesaja oder so. Und ich habe immer gedacht, warum Jesaja? Warum reden sie so viel von den Propheten vom Alten Testament? Aber das ist ihr Wort für Jesus. Das kommt an jeder Gelegenheit vor und sie beten zu ihm, sie haben ihn auf den Lippen, sie haben ihn im Herzen. Für sie ist völlig klar, er ist der Herr aller Herren, er ist der König der Könige. Er wird intensiv angebetet in dieser Kirche mit intensivem Gesang. Ich verstehe diese Worte nicht und Telugu ist eine sehr schwere Sprache, die sprechen und von denen sie auch singen. Aber das macht nichts, denn ich merke, was für ein Geist da dahinter steckt. Und wenn sie Halleluja singen, dann weiß ich Bescheid. Das ist international, das verstehe sogar ich. Und auch wenn sie tanzen, das sieht so schön aus, so anmutig. Ich werde heute Abend noch ein Video zeigen, das sparen wir uns noch auf für heute Abend. Aber wenn diese Mädchen vorne stehen und tanzen, dann sind es zwar kulturell indische Tänze und die Bewegungen und auch das, die Köpfe sehr beweglich auf dem Hals sitzen für indische Menschen. Aber die Musik, die sie dazu abspielen, die Lieder, die Texte, die man dazu hört, die preisen Jesus. Und mit diesen Liedern und mit diesen Tänzen laden sie auch ein, wenn sie evangelisieren. Das ist das, was sie im Herzen tragen. Diese Beziehung ist so intensiv und sie haben ein intensives Gebetsleben. Als Beispiel dafür das hier. Unten sehen wir Bischof Singh eingeblendet, das ist nur eingeblendet ein Bild, wie er aussieht, wenn er im Fernsehen, er hat so einen Satellitenkanal, wo er dann auch predigt. Und wenn er predigt, dann wird unten die Adresse eingeblendet und es kommen viele, viele Gebetsanfragen von Menschen, besonders von Frauen, die nicht so sehr aus den Häusern raus können. Und entweder in Indien oder vielleicht in den Arabischen Emiraten oder so sitzen und ziemlich einsam sind. Und die Anfragen sammeln sie hier. Man sieht im Hintergrund die alte kleine Kirche von seinem Missionszentrum. Und im Turm dieser Kirche ist ein Gebetsturm. Dort wird 7 Tage die Woche 24 Stunden lang gebetet. Sie sehen rechts oben, wie die Menschen dort im Gebetsturm auf den Knien sind und beten und links Bischof Singh, wie er die Gebetsanliegen auch sieht und wie er sie mitträgt. Das finde ich so intensiv und es ist etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt, was mich unglaublich umtreibt. Und die Erfahrung der Netanya-Kirche ist auch, dass Jesus sich zeigt, ganz einfach. Menschen werden heil an Leib und an Seele und Geist. Das ist einfach Alltag für die Geschwister in Indien. Wir hören immer intensiv zu, was sie erzählen von ihren eigenen Erfahrungen und von den Erfahrungen aus den verschiedenen Netanja-Gemeinden, schreiben das dann auf und veröffentlichen das immer wieder als Buch. Und ich staune immer wieder selber, was sie erzählen, wenn ein Mädchen bei uns am Tisch einfach bedient und sich freut. Das ist eine Ehre für sie, wenn sie beim Bischof im Haus bedienen darf. Und wenn man sie fragt, was ist deine Geschichte? Das ist unfassbar, was die erlebt haben an schweren Dingen, aber auch an Erfahrungen mit dem Durchtragen Jesu. Sie werden heil, sie erfahren ihn als den König, als den Herrn, aber sie erfahren ihn auch als den König, der zu ihnen kommt, als Gerechter, als Helfer, arm. Und sie gehen zu den Menschen hin, die arm sind, in seinem Namen. Er gibt den Christen ein Herz für ihren Nächsten. Das ist die Erfahrung der Netanja-Kirche. Und sie haben dieses Bethaus, sie haben dieses, auf Englisch würde man sagen, ein Powerhouse. Das ist das, was ihnen Kraft gibt. Diese Beziehung zu Jesus. Sehen Sie, und dann komme ich wieder heim nach Deutschland. Hoho. Nicht so einfach. Ich war inzwischen 17 Mal in Indien. Man kriegt dann nicht mehr so sehr den Kulturschock. Ich weiß dann, okay, hier Indien, warm, laut, bunt, voll. Intensive Beziehung zu Jesus und hier Deutschland. Es ist ein bisschen kälter, es ist ein bisschen grauer, es ist ein bisschen ruhiger. Ich kann durch Flein laufen, ohne dass sich jemand für mich interessiert. Das geht in Indien gar nicht. Und dann merke ich, ja gut, okay, hier Indien, da Deutschland. Ich kenne die Unterschiede, aber als ich im Januar heimgekommen bin, war ein paar Tage später Kirchenbezirkssynode, Kirchenbezirk Heilbronn. Das war der Kulturschock. Oh, der Kollege langzeitkrank, die Stelle kann man nicht mehr besetzen, da kommt niemand mehr in die Kirche und dann kommt vom Oberkirchenrat schon wieder ein Pfarrplan und eine Verwaltungsreform, wie sollen wir das alles noch machen und nach Corona geht sowieso nichts mehr. Das war wie eine Beerdigung und es war schrecklich. Und ich habe dann gedacht, ja, wir müssen es zur Kenntnis nehmen, dass hier manches zurückgeht. Und Corona hat es massiv beschleunigt, diesen Rückgang. Ja, wir dürfen darüber traurig sein. Das plagt einen schon. Aber ich merke dann, also gerade meine Landeskirche und die Kolleginnen und Kollegen im Pfarramt, die bleiben dann oft genau da stecken und haben eine fürchterliche Frustration, teilweise depressiv und sagen, oh, es ist nicht mehr so, wie es war und was machen wir auch bloß? Und dann führt es oft dazu, dass die Gemeinden dann gerade in den Synoden da sitzen, oh, die haben 1,5 Stunden mehr Jugendreferent in der Woche als wir und ah, warum kriegen die noch einen Pfarrer und warum kriegen wir nur 25% und die kriegen 75%? Und ich denke, hallo? Es gibt so viele Menschen, die interessieren sich im Prinzip gar nicht mehr für die Kirche und für den Glauben. Deshalb können wir es uns eigentlich gar nicht mehr leisten, dass wir als Christen sagen, oh, wir kämpfen noch gegeneinander und möglichst die Landeskirchler sagen, na, die Freikirchler, das ist nichts und die Freikirchler sprechen den Landeskirchler den Glauben ab und alle miteinander gegen die Katholiken. Das führt zu nichts. Wie können wir das wieder neu gewinnen, wozu Jesus uns einlädt? Wieder neu diese Beziehung zu ihm zu stärken, wieder neu seine Kraft zu erfahren. Jesus erinnert uns daran, wie kostbar es ist, in Gottes Gegenwart zu sein. Ein Bethaus. Einfach da zu sein, wo Jesus ist. Und ich glaube, da bricht gerade auch in Deutschland etwas Neues auf. Und das macht mir Mut. Schwester Friederike war dabei, als wir im März auf dem Schönblick waren. Tagung der AEM, Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen. Da gehört Netanja dazu, da gehört Eidlingen dazu. Und das sind ungefähr 100 Leute, die alle verantwortlich sind für verschiedene Missionen. Und das ist so schön. So ein großer Horizont von Menschen. Und das Spannende war, bei dieser Tage waren nicht nur Missionsverantwortliche dabei, sondern es waren auch Menschen aus der Gebetsbewegung eingeladen, um einfach dieses vorzustellen, was es gibt. Man kennt es vielleicht inzwischen, Gebetshaus Augsburg, Johannes Hartl, der Name sagt vielleicht jemand was. Wissen Sie, wie viele Gebetshäuser es inzwischen in Deutschland gibt? Die haben gesagt, wir wissen es nicht so genau, das ist ziemlich dynamisch, wie sich das entwickelt, aber wir schätzen 60 bis 80. Wie schön ist das denn? Und ich glaube, da bricht was Neues auf, was eigentlich etwas ganz Altes ist. Dass es Stätten gibt, wo Menschen sich treffen dürfen und können, die sagen, wir wollen nichts anderes, als uns in Gottes Gegenwart zu stellen. Wir wollen ihn anbeten, wir wollen ihm die Ehre geben und das wollen wir gemeinsam tun. Gemeinsam, das ist diesen Gebetshäusern ganz wichtig. Sie wollen nicht nochmal eine Gemeinde gründen und nochmal etwas anderes, ein bisschen anders sein als alle anderen, sondern egal ob Landeskirchler, Freikirchler, Katholiken, Charismatiker, Brüdergemeinde, was auch immer, alle sind eingeladen, die eine Sehnsucht danach haben, sich in Gottes Gegenwart zu stellen, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und das ist gut. Das ist richtig gut. Gemeinsam zurück zu ihm und neue Kraft zu gewinnen aus seiner Nähe und seiner Gegenwart. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus entsetzt hat, wie dieses Haus verkommen ist und genau das, wozu er wieder neu einlädt. Wo er sagt, lasst uns daran erinnern, dass es schon vorausgesagt wird, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Nationen. Es ist schon auch die Frage dann, ja, wer darf denn da kommen und wer soll kommen? Und ich möchte nochmal einen Schwerpunkt legen auf dieses Wort mit den mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker hier in diesem Zusammenhang. Sie wissen, dass im Alten Testament ist sehr stark der Fokus auf das Volk Israel als Gottes auserwähltes Volk. Aber an einigen Stellen, vor allem in der Prophetie, geht es dann gerade im Jesaja-Buch, dass die Grenzen dieses Volkes gesprengt werden und dass das Wort Gottes diese Grenzen des Volkes überspringt und zu allen Menschen hingeht. Und lassen Sie uns nochmal geschwind in den Zusammenhang gucken. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. In Vers 4, den Verschnittenen, was ist denn das jetzt für was Komisches? Verschnittene, wissen Sie wahrscheinlich, das sind Eunuchen oder Kastraten. Ich habe nachgeschaut, das gab es in der Antike in vielen Völkern, dass das so eine Praxis gab. Meistens waren das Leute, die eingeteilt waren als Palastwachen für die Frauengemächer der Könige. Und damit da nichts passiert mit den Frauen der Könige, hat man diese Menschen als Eunuchen genommen und hat sie dann da eingeteilt. In manchen Völkern ist es sogar so gewesen, dass dann diese hochgeachtet waren und aufgestiegen sind zu Ministerrängen. Wir kennen einen. Kennen Sie einen Eunuchen aus dem Neuen Testament? Der Kämmerer. Da steht ein Eunuch aus Afrika. Der erste Christ aus Afrika war so ein Verschnittener. Und das ist für die Gemeinschaft des Volkes Israels etwas, wo sie sagen, nein, 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 das gibt's bei uns nicht. Das soll nicht sein. In den Mosebüchern, in 5. Mose 23, gibt es eine Stelle, wo es heißt, dass diese Menschen nicht zulässig sind in der Gemeinde des Herrn. Denn er sagt, die haben keine Nachkommen, die haben keine Zukunft. Das ist wie, heißt es hier, ein dürrer Baum und die dürfen nicht dabei sein. Aber hier wird das nochmal revidiert. Und hier wird die Grenze noch einmal aufgemacht. Diejenigen, wo es eigentlich geheißen hat, ja, was soll das, die haben keine Zukunft, die dürfen dabei sein. Finde ich spannend. Und wer auch dabei sein soll, Vers 3, der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat. Auch immer ein großes Thema im Alten Testament. Es heißt immer, der Fremde soll geschützt werden und darf nicht unterdrückt werden und soll ein Asyl gegeben werden. Aber es ist immer so, die gehören nicht richtig zum Volk Israel dazu, weil sie eben Fremde sind und weil sie nicht von Geburt an zum Volk gehört haben. Aber hier wird diese Grenze noch einmal aufgemacht. Die dürfen kommen. Und wissen Sie, was besonders kostbar ist? Das fällt Ihnen vielleicht gar nicht so auf. Diesen, also gerade in Vers 5, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Wissen Sie, an was mich das erinnert? Das ist wahrscheinlich sehr schwer herzuleiten, weil das ist nicht direkt biblisch. Aber es geht immer, ich freue mich auch, dass, also Indien ist gerade mein Thema immer wieder, aber auch Israel ist immer wieder ein Thema für mich persönlich. Und ich freue mich, dass ihr dann auch mit eurem Buchladen sehr stark auf Israel euch bezieht. Denn es ist der Schlüssel für vieles im Glauben, für eigentlich für alles. Und fällt mir ein, meine Eltern hatten einen Reisebüro-Tour mit Jans, sagt ihnen vielleicht was. Und mein Vater hat, bis er gestorben ist, gesagt, ich bin so reich gesegnet worden durch alles, was mit Israel zu tun hat. Das finde ich gut und richtig. Und hier, das finde ich besonders schön, denn ich will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Ich sage Ihnen mal, was Denkmal und Name auf Hebräisch heißt. Denkmal und Name heißt auf Hebräisch Yad Vashem. Sagt Ihnen das was? Yad Vashem heißt die Gedenkstätte in Jerusalem für die Opfer der Shoah, für die Opfer des Holocaust. Und es gibt dort natürlich ein Museum, aber es gibt auch einen großen Saal, mehrere Säle mit vielen, vielen Aufzeichnungen, wo alles aufbewahrt wird, was irgendwie mit den Namen dieser Menschen zu tun hat. Es gibt dort eine Gedenkstätte für die Kinder, die gestorben sind im Holocaust. Und es werden der Reihe nach diese Namen permanent vorgelesen. Also man hat jetzt halt im modernen Staat Israel von dieser Stelle her das gesehen und hat gesagt, das wollen wir als Denkstätte errichten. Aber hier geht es nochmal drüber hinaus, dass diese Menschen, von denen immer gesagt wird, die haben sowieso keinen Wert, die Fremden, die Verschnittenen, vielleicht auch andere, die schlecht angesehen wird, die dürfen eigentlich nicht dabei sein. Das ist so zutiefst menschlich, dass wir aufteilen, ja, mit denen können wir gut und die, naja, vielleicht, aber eigentlich nicht. Und das finde ich wirklich, das tut mir so gut, dass hier das deutlich darüber hinausgeht. Und das erinnert mich auch an etwas, was Bischof Singh manchmal erzählt. Die gehen sehr stark auf die Menschen zu. Die gehen in der Stadt Visakhapatnam, wo sein Missionszentrum ist, raus aus ihrem geschützten Bereich. Die gehen hinein in die Slums, denn über eine halbe Million Menschen in Visakhapatnam leben in Slumgebieten. Die kommen von irgendwoher und erhoffen sich ein gutes Leben in der Stadt. Und was dann dabei passiert, ist, dass sie zu Gangstern werden, dass die Frauen sich prostituieren. Und das sind genau die, wo man sich gern mal abwendet und sagt, also wenn einer kriminell wird oder wenn eine Frau sich prostituiert, das geht ja gar nicht. Und was sagt er? Wir haben so viele Gemeindeälteste und manche Pastoren, die waren vorher Gangster, Bandenmitglieder, sind zum Glauben gekommen, haben die Kriminalität abgelehnt, abgelegt und sind zu Jesus gekommen. Wir haben so viele Frauen in den Gemeinden, die vorher als Prostituierte arbeiten mussten, weil sie sonst nichts haben, als ihren eigenen Körper zu verkaufen. Und jetzt sind sie Gemeindeglieder, Bibelfrauen. Und wir sind froh über sie. Wow, das finde ich schon sehr beachtlich, dass man wirklich genau auf diese Menschen zugeht. Oder auch im Dschungelgebiet gibt es eine Gruppe, die terrormäßig den Staat Indien bekämpft, die Naxaliten. Und gerade unter denen gehen sie hin und segnen diese Menschen. Und jetzt haben sie zwei neue Bischöfe eingesetzt, diese Kirche, weil sie einfach wächst und inzwischen jeden Sonntag zwischen 120.000 und 150.000 Menschen sich dort versammeln in den Kirchen der Netanya-Kirche. Und einer dieser Bischöfe war vorher ein Naxalit, ein Terrorist, ist zum Glauben gekommen, hat die Bibelschule besucht, ist Pastor geworden, dann Supervisor, wie bei uns Dekan. Und für alle seine Pastoren ist klar, das ist genau der richtige Mensch, um uns anzuleiten, weil er so einen tiefen Glauben hat, durch seine Erfahrungen auch, wie er selber Gewalt ausgeübt hat und es dann abgelegt hat und dann zu Jesus gekommen ist. Und deshalb fordert mich das schon heraus und ich frage mich, nehme ich das wirklich ernst, dass Jesus hier sagt, das ist ein Bethaus nicht nur für dich und für die Leute, die du gerne magst, sondern auch für die, die dich herausfordern. Vielleicht von anderen Nationen, wo du die Sprachen nicht kennst oder ein bisschen Angst kriegst, weil die andere Hautfarbe haben oder weil sie sich anders benehmen, weil sie eine andere Herkunft haben. Nehmen wir das ernst, dass er alle einlädt. Ehemalige Gangster, ehemalige Prostituierte, ehemalige Terroristen. Ich glaube, wir sind in Deutschland, also zumindest was meine Landeskirche anbetrifft, wir sind extrem deutsch. Wenn ich in Heilbronn irgendwo in einer Freikirche bin, dann sehe ich Übersetzungskabinen für andere Sprachen. Finde ich toll. Brauchen wir nicht bei uns in der Gemeinde. Bei uns kommen diese Menschen gar nicht. Ich glaube, weil sie sich auch nicht besonders eingeladen fühlen. Und da lädt Jesus wieder neu ein. Und diese Einladung möchte ich hören. Und diese Einladung möchte ich auch weitergeben. Denn gerade in so einer Zeit, wo wir, ich sag mal so, in Deutschland haben wir schon eine Wüstenzeit in dieser Kirche, jedenfalls in meiner Landeskirche. Aber dann das wieder neu zu entdecken, wieder neu zu ihm zu kommen und dann auch von ihm eingeladen zu werden, mit seiner Liebe auf die Menschen zuzugehen und für die anderen Menschen da zu sein, das ist gut. Und das tut uns gut. Und ich merke, also diese Tagung im März hat für mich persönlich auch was ausgelöst. Ich hatte zwei Büros, eins für mich und eins so für die Netanya-Geschäftsstelle. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, lass uns was anderes machen, das geht so nicht. Wir brauchen bei uns einen Raum, der reserviert ist für das Gebet, für das Singen, für die Freude, vor Gott zu stehen. Die Leute von der Gebetsbewegung sagen, wir machen das nicht immer, dass wir irgendwelche Listen beten und auch das ist gut. Aber das Besondere ist, sich wirklich in seine Nähe zu begeben und diese Freude zu spüren, wenn man gemeinsam etwas liest oder für sich selber einen Abschnitt in der Bibel liest, der plötzlich zu sprechen beginnt und zu mir spricht. Oder wenn ein Lied wieder neu zu mir spricht, das ich vielleicht schon Jahrzehnte kenne, wenn ich einfach Zeit habe und einen Raum habe, das zu meditieren und da dran zu bleiben. Also wir haben gesagt, okay, wir stellen die zwei Schreibtische in ein Büro und das andere Büro, da wird schön eingerichtet und das wird jetzt reserviert als Gebetsraum. Ich merke, das tut uns gut. Ich kann das nur sehr empfehlen, das zu machen. Es ist nur ein kleines Gebetshaus, nur ein kleiner Gebetsraum, aber es setzt irgendwie andere Prioritäten. Und ich glaube, es setzt diese Einladung um, die Jesus uns gibt, indem er sagt, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Nationen. So viel zu diesem Abschnitt. Ich würde gern noch beten. Unser Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und wir bringen so viel mit, was uns Not macht, was uns Mühe macht, wenn wir diese Kirche sehen in diesem Land. Wir können dich nur bitten, erbarme dich. Schenke uns wieder neu den Zugang zu dir. Lass uns wieder neu zu dir kommen. Hilf uns, dass wir uns nicht nur um uns selber drehen, um unsere Strukturen, um das Geld, unsere Traditionen hochzuhalten, sondern dass wir dich wieder neu sehen und mit dir zusammen die Menschen, die dir wichtig sind, hilf uns, dass sie uns auch wichtig werden. Gib uns deine Liebe, gib uns deine Gegenwart und lass uns mit deiner Gegenwart auf die Menschen zugehen. Wir legen uns in deine Hände. Wir bitten dich, dass du uns offene Augen, offene Ohren gibst für dich und für die Menschen. Und wir bitten dich, dass du bei uns bleibst und dass du in uns das wachsen lässt, was es bedeutet, ein Gebetshaus zu sein, ein Gebetshaus zu haben, in deiner Gegenwart zu sein. Amen.
Jetzt befehlen wir uns Jesus an und für die neue Woche, und wir haben ausgemacht, dass Pfarrer Schanz mit für den Segen betet. Ja.
Geht in die Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.